Autor. Erkan lag in einem Zweibettzimmer in der 4. Etage des Benjamin Franklin Krankenhauses in Berlin-Steglitz. Er hatte sich einen saftigen Brustschuss eingefangen, 4 Zentimeter oberhalb des Herzens. Es waren keine bleibenden Schäden zu befürchten. Er hatte Glück gehabt. Auf dem Tisch standen Blumen. Von seinen Eltern, seiner Schwester, seinen beiden Brüdern. Auch die Kollegen hatten zusammengelegt und einen riesigen Strauß Rosen, Margeriten und Kornblumen geschickt. Überreicht hatte ihn eine Delegation aus der Dienststelle, die von Prietz angeführt wurde. Erkans Bett stand am Fenster, mit Sicht über den Teltow-Kanal bis weit nach Langwitz. Unten am Kanal führte ein grauer Schotterweg entlang, auf dem Patienten erste Gehversuche machten und Steglitzer Omis ihre Hündchen ausführten. Er war kurz davor wegzudösen, als die Tür behutsam aufgezogen wurde. Es war Nina. Einen Augenblick sahen sie sich nur an, dann setzte sie sich zu ihm aufs Bett, streifte die Schuhe ab und legte sich neben ihn. Erkans Atem ging schneller, sein Brustkorb tat weh. Gleichzeitig war ihm so leicht wie nie zuvor. »Ich liebe dich«, flüsterte er. Und dann, während sie ein paar Krähen nachschauten, die vor dem Fenster vorbeizogen, spürte er Ninas Atem in seinem Nacken. Ihre Lippen berührten ihn, ihre Hand tastete nach seiner. Als sie gefunden hatte, klammerten sich ihre Finger ineinander und ließen sich nicht mehr los. Draußen begann es zu regnen. Die Berliner Polizeibehörde ist ein Klatschverein, der seinesgleichen sucht. Die Geschichte jedoch, die sich jetzt in Windeseile verbreitete, sprengte den Rahmen des Üblichen. 2 junge Polizisten hatten sich über alle Vorschriften hinweggesetzt und die Spur eines korrupten BKA-Ermittlers aufgenommen. Letztendlich hatten sie durch ihren Einsatz ein Komplott, das bis in die Spitze des BKA reichte, aufgedeckt und in einem dramatischen Finale einem verdeckten Ermittler das Leben gerettet. Das alles schrie nach Details. Und da die nicht zu bekommen waren, nahm die Geschichte schnell immer fantastischere Züge an. De facto passierte Folgendes. Der Leiter des BKA musste seinen Hut nehmen. Er hatte Hasso Möller viel zu lange vertraut und ihn mit einem Übermaß an Kompetenzen ausgestattet. Schliem wurde ans Amtsgericht Celle zurückversetzt, wo er als Referendar seine Karriere als Staatsanwalt begonnen hatte. Auch von Ahnen musste seinen Platz räumen, wegen blinder Loyalität hatte er seine Pflichten als Polizeibeamter vernachlässigt. Murat Gensch wurde endgültig ins BKA übernommen und vom neuen Chef zum Leiter einer operativen Ermittlungsgruppe ernannt. Seine vordringlichste Aufgabe bestand darin, die jüngst gewonnenen Erkenntnisse auszuwerten und das Netzwerk sowie dessen Partner weiterzuverfolgen. Die wichtigsten Informationen, vor allem über die Organisation des Netzwerks und dessen Vertriebswege, lieferte Stefan Kohn. Über die agierenden Personen konnte er dagegen kaum Angaben machen. Ihre Spuren verliefen sich im Sand. Anschließend nahm Kohn eine Auszeit. Die Identität des Hageren konnte bald geklärt werden. Es handelte sich um einen gewissen Frank Olaf Voss, geboren in der Nähe von Hamburg. Er wuchs in Jugendheimen auf und entzog sich nach einer Reihe mittelschwerer und schwerer Delikte der Verfolgung durch die Behörden, indem er mit Anfang 20 der Fremdenlegion beitrat. Nach seiner Entlassung kehrte er nach Deutschland zurück und war sowohl für den Verfassungsschutz als auch für den BND tätig, bis sich seine Spur verlor. Die Akten über ihn blieben unter Verschluss. Möllers Vergehen wurde von einer unabhängigen Ermittlungsgruppe untersucht. Sie ging der Frage nach, ob bereits frühere Einsätze von ihm manipuliert worden waren, und versuchte nachzuvollziehen, warum er sich überhaupt auf dieses Netzwerk eingelassen hatte. Finanzielle Aspekte spielten dabei wohl eine wichtige Rolle und sicher auch Größenwahn. Offenbar hatte er Gefallen daran gefunden, die Menschen, mit denen er zu tun hatte, wie ein Puppenspieler nach seinen eigenen Regeln zu lenken und zu manipulieren. Und das war wohl auch der Grund, warum er von der Organisation fallen gelassen wurde. Paul musste vorläufig da weitermachen, wo er aufgehört hatte. Beim Aktenschleppen. Alle hatten sich für ihn eingesetzt. Prietz, Murat und dessen Kollegen, Fechner, Schmidt, sogar Schliem. Das BKA hatte keinerlei Interesse, seine Vergehen weiterzuverfolgen. In den Abschlussberichten wurden die Wanzen und die gesamte Abhöraktion einfach unterschlagen. Damit war auch Schrauber aus dem Schneider. Es hatte geregnet. Mittlerweile drängte sich die Sonne durch die Wolken. Paul verließ Prietz' Büro und ging quer über den Hof zu seinem Audi. Plötzlich ertönte ein Pfiff. Er schaute nach oben. Im dritten Stock stand Schrauber am Fenster, ein breites Grinsen im Gesicht. Paul hob die Hand und wollte sich schon wieder abwenden, da wurden weitere Fenster geöffnet. Krause, Benneter, Birovka, Lehmann, Schabroth, Rosi und ganz oben Prietz und Frau Blotzner. Kollegen in Uniform und in Zivil, deren Namen Paul zum Großteil gar nicht kannte, lehnten in den Fenstern und schauten zu ihm herunter. Irgendjemand begann mit einem Kaffeelöffel aufs Fensterblech zu klopfen. Nach und nach stimmten die anderen ein. Zunächst noch verhalten, dann schneller, lauter und bald erfüllte rasendes Geprassel den gesamten Hof.
»Paul!«
brüllte Schraube und reckte die Faust.
»Berlin!«
Birovka und Benneter nickten ihm zu. Prietz zog an seiner Zigarette. Paul stand einfach nur da. Der Lärm war ohrenbetäubend. Ein Schauer lief ihm über den Rücken. Für einen Moment waren seine Augen wie aus Glas. Dann riss er sich los. Seine Hände zitterten. Er bekam kaum den Schlüssel ins Schloss. Er zerrte die Tür auf, setzte sich und ließ den Motor an. Er drückte auf die Hupe. Einmal. Zweimal. Und noch einmal. Dann fuhr er vom Hof. Richtung Hermannplatz. Feline suchen.